Man denkt jetzt wirklich schon, Junge, Junge, ich bin schon wirklich am Ende meiner geistigen Kapazität, emotional sowieso. Und dann kommt etwas, was ich überhaupt noch nie in einem Hörspiel erlebt habe.
Ausnahme der Rose.
Seid gegrüßt, liebe Hörspiel-Ultras, zu dem Werk, auf das ihr euer Leben lang gewartet habt, ohne es zu wissen. Begrüßt mit einem herzlichen Applaus euren Gastgeber, mich, Felix Scharlau. Danke. Ach so, und sein Partner, der aus wasserunlöslichen, gummiartigen Polymeren, Harzen, Füllstoffen, Emulgatoren und Wachsen besteht. Das Kaugummi-Gesicht,
Linus Forkmann.
Heute hören wir eins der erstaunlichsten Hörspiele, das wir je in Ausnahme der Rose besprochen haben. Das industrienahe Süßwarenabenteuer Hubba und Bubba, das Geheimnis der Dondra.
Wie schön sie ist. Sie hat langes, blondes Haar und ganz blaue Augen.
Sieht so Dracula aus?
Überhaupt nicht. Der sieht eher aus wie...
Rede nicht so viel, Hubba! Wer bist du? Du bist doch mit diesem Raumschiff gekommen, oder?
Ich bin Dondra.
Und wieso sprichst du unsere Sprache?
Ich spreche sie nicht. Aber ich kann eure Gedanken erfassen.
Hallo Linus.
Hallo Felix. Schön, dass du da bist.
Man hat es eben schon gemerkt, ich habe schon beim Vorlesen meines Textes so leicht hängen müssen, weil es ist so viel verstörend an diesem Hörspiel. Aber alleine schon der Titel, dass das Hubba und Bubba heißt, macht mich fertig. Weil der Kaugummi ja anders heißt. Aber wir reden sicherlich nachher drüber. Zunächst, wie geht's dir eigentlich?
Ja, vielen Dank, Felix. Mir geht es sehr gut und ich freue mich schon auf diesen wunderbaren Abend mit dir, auf unseren Podcast. Also ich danke dir auch für das Thema. Nicht ironisch gemeint, sondern ich finde, das ist so eigentlich eine ungerade Folge. Also du machst ja sonst immer diese etwas drögeren Abenteuer von Leuten, von denen man noch nie gehört hat. Und jetzt ist es so ein bisschen bunt, popkulturell. Und ja, also deshalb wundert euch nicht, dass auch die Folge 62 ist es, glaube ich, nee, 52, richtig Spaß machen wird.
Mhm. Wenn man im Lexikon unter vergiftetes Lob nachschlägt, kommt genau dieser Satz, den Linus eben gesagt hat. Vielen Dank dafür. Alles klar, wir können aufhören. Nee, was ich im Vorfeld gesagt habe jetzt beim Einspieler vorne bei der Musik, es ist wirklich unfassbar. Ich kannte das Hörspiel nämlich nicht. Ich habe mir das nicht ausgesucht, weil ich das schon total in- und auswendig kennen würde, sondern ich habe da immer auf dem Flohmarkt gesehen und leider nicht gekauft und mich total gewundert, warum es ein Kaugummi-Hörspiel gibt. Aber wie gesagt, darauf kommen wir bestimmt bald zu sprechen. Willst du irgendwie überhaupt noch plänkeln? Weil ich habe gar nichts erlebt. Ich sag's direkt. Ich habe so viel Feedback, da könnte ich bis morgen früh vorlesen. Aber erlebt habe ich gar nichts.
Ja, Feedback, das ist wieder eine gerade Folge. Wie beim Amt wird hier jetzt noch was vorgelesen, was irgendwer gesagt hat. Karl-Heinz aus Wolfratshausen. Also ich kann zum Beispiel plänkeln, Felix, wusstest du, dass mich meine Grundschullehrerin früher Nüsschen genannt hat und ich oft in den Stillarbeitsphasen auf ihrem Schoß sitzen durfte / musste?
Ehrlich gesagt, ja.
Ja, oder? Es ist naheliegend.
Nee, aber Nüsschen wusste ich. Das mit dem Schoß glaube ich nicht.
Ja, und wir sind auch oft, die wohnte auch in der Neubausiedlung wie wir, also ich und meine Mutter. Und ich bin auch oft Hand in Hand mit der Lehrerin nach Hause gelaufen. Im Nachhinein, wenn ich das so erzähle, als so meine schönste Kindheitserinnerung, rollen die meisten so mit den Augen und denken, es ist also übergriffig auch von der Lehrerin gewesen. Ich habe das nie so verstanden. Warst du so Teachers Pet, wie man sagt? Also warst du so beliebt?
Nein, Nein, völlig unbeliebt bei den Lehrern und ganz normal immer panisch vor denen geflohen, also schon in der Grundschule. Nee, also Schule ist für mich komplett traumatisch belegt, nicht komplett, aber vieles. Danke für gar nichts, sag ich nur. Andererseits Händchen halt mit den Lehrern, weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich tauschen wollte.
Das haben nur die coolen Kids sich getraut, ich zum Beispiel.
Und da hast du heute dran denken müssen oder wie kamst du jetzt drauf?
Nee, ich habe mir überlegt, es hat ja geschneit, aber ich weiß ja immer, man darf nichts über das Wetter sagen. Das ist ja mein Dogma hier. Das Einzige, was ich sonst noch hatte an zeitlosem Content, Geplänkel-Content, Felix, ist, ich habe eine Facebook-Erinnerung bekommen, was du und ich vor 8 bzw. 9 Jahren zusammen gemacht haben. Du kannst dich vielleicht erinnern, ja?
Muss ich kurz rechnen, von 9 Jahren.
Ja.
Im Ende November? Nee, ja. Weiß ich wirklich nicht.
Ja.
Da muss mir helfen.
Wir hatten auch ja unser eigenes Industrieprodukt. Wir hatten Schinken-Omi, ein gemeinsames Fanzine-Projekt. Und wir haben einmal T-Shirts gemacht in so dem Design von Nirvana. Und dann ein Jahr später haben wir auch einen Schinken-Omi-Kalender rausgebracht gehabt. Einen Jahreskalender für das Jahr dann 2016. Und das war alles immer geil. Das meiste, was wir machen, Felix, ich muss dir mal sagen, ist geil. Aber es hat niemanden interessiert. Und die Kalender waren auch auf so ganz billigem Papier. Die hast du einmal angeguckt und hatten schon so Eselsohren. Eigentlich auch schade alles. Alles schade.
Ja, du musst ja nur wieder warten, bis die Tage wieder genauso liegen wie in dem Jahr. Und dann ist es halt, weiß nicht, ob es ein Schaltjahr war. Aber irgendwann passt das ja wieder, verstehst du? Dann musst du nur vorne die Zahl durchstreichen. Zack, wieder in den Laden rein.
Ja, genau. Dann. Aber es ist ja nicht so ein Topseller. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht unseren alten Kram hier nochmal anbieten. Wir haben ja letztens, habe ich ja noch unsere alte Single mal verlost. Das war ein Riesenaufwand, nur für mich, also den ich da betrieben habe. Und ich glaube, unserem Fame hat auch nicht viel das gebracht. Obwohl die 2 Leute, die es bekommen haben, haben sich sehr bedankt und gefreut.
Das stimmt.
Ja, aber es gibt leider keinen Schinken-Omi-Kalender mehr. Das T-Shirt habe ich noch in 2 Größen. Also das werde ich demnächst mal wieder ausloben. Ich kenne mich ja. Hast du es noch?
Ich habe es noch. Ich habe das auch gerne getragen. Ist mittlerweile ein bisschen kaputt und viel zu klein natürlich. Und es ist ja auch in mancherlei Hinsicht ganz gut, dass das alles so unterm Radar läuft. Denn ich hatte dann kurz danach, weil hatte ich dann vielleicht gar nicht erwähnt, gelesen, dass natürlich Dave Grohl und der andere, der Große, der Bass gespielt hat, dass die natürlich total hart abmahnen, wenn jemand diesen Schriftzug nimmt und damit irgendwas macht. Also wenn das irgendwelche Firmen sind, die haben da knallhart da Sachen vom Markt nehmen lassen und so. Aber bei uns, das merkt ja keiner.
Wirklich so Gag-T-Shirts auch. Das war dieses Motiv mit diesem Smiley, der so Kreuze als Augen hat. Ne? Ist das nicht jetzt auch schon bei H&M durchgedrungen? Und da stand halt eben Schinken-Omi, ne? Das hätte Kreis.
Ja, die zahlen halt. Bei H&M zahlen sie halt dafür. Das ist das Ding. Na, ist egal.
Naja, also das war vor 8, 9 Jahren, Felix. Und jetzt sind wir hier bei Ausnahme der Rose. Wir sind immer noch am Hasseln zusammen. Ist doch Wahnsinn.
Ja, trotzdem. Jetzt kommt ja Feedback. Ja, es werden keine T-Shirts bestellt aktuell, aber die Leute schreiben uns ja auch so ein bisschen. Da wollte ich nochmal ganz kurz zurückgreifen, weil es ist ja wieder viel passiert seit dem Ende der Sommerpause. Wir haben viel Content gemacht und wie du ja mal sagst, wer auf der Autobahn viel fährt, wird auch viel angehubt. Das ist halt einer deiner häufigsten Sätze, den ich von dir kenne. Ist auch ein guter Spruch, muss man sagen. Und wir sind sehr viel Auto gefahren wieder. Und es wird zurückgehupt. Und zwar hatte ich in der vorletzten Folge, du erinnerst dich, die Folge 50 mit dem fliegenden Klassenzimmer, hatte ich mich ja so ein bisschen laut gewundert, der Sprecher des einen Jungen, Martin hieß er, dass da der Name, der Sprechername auf dem Plattencover oder Kassettencover abgekürzt war. Und zwar war der Sprecher von Martin Thaler G. Nöbel abgekürzt und alle anderen Vornamen waren ausgeschrieben. Und ich habe schon so total dämlich dann gesagt, ja, die Stimme hat mir gut gefallen, die klingt ja auch so androgyn. Und da haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Leute schon geschrieben, auch so halb genervt schon. Ja, dass es natürlich das Androgyn in Anführungszeichen daran liegt, dass es halt ein Mädchen war oder eine junge Frau, die damals dann eben nicht da genannt werden durfte. Auch schlimme Zeiten eigentlich. Ne? Also du kannst den Namen jetzt nicht voll ausschreiben. Gieslind Nöbel durftest du nicht schreiben scheinbar, weil sie hat ja einen Jungen gesprochen. Also total blöd.
Wirklich. Naja, also dass Bart Simpson von Sandra Schwittau gesprochen wird, auch einer Frau mittlerweile natürlich, das wird ja auch nicht so an die große Glocke gehängt. Ich denke, man möchte dann irgendwie so vermeintlich, dass das so zusammenpasst, die Geschlechter.
Ja, wobei bei den Simpsons wusste man das schon seit den 90ern ganz früh, da haben die auch kein Geheimnis draus gemacht. Aber das hier ist halt, wie gesagt, 25 Jahre früher gewesen. Da ging das noch nicht. Ist jetzt auch nicht ganz so groß geworden wie die Simpsons, aber trotzdem. Nur der Formhalter. Gieslind Nöbel, auch in einigen anderen Hörspielen zu hören aus dieser Zeit, irgendwelchen Märchen und so, wo sie bezeichnenderweise auch oft abgekürzt wurde, weil sie wieder Jungs gesprochen hat.
Ich finde das faszinierend, weil das ist ja auch jetzt nicht nur ein singuläres Phänomen. Wir haben ja öfters mal abgekürzte Vornamen und stehen dann immer so mit großen Augen davor, verstehen es nicht, wie soll ich das googeln, wo ist der Vorname? Dass das ja tatsächlich so eine Praxis auch war und ist. wenn man eben verschleiern möchte, dass das ein weiblich gelesener Vorname ist zu einer männlichen Figur oder umgekehrt. Und das wusste ich nicht. Das ist ja sicherlich hier nicht nur einmal passiert. Ich dachte, so haben das auch uns die Leute präsentiert, dass das so eine Praxis ist.
Ansonsten habe ich noch Post bekommen, würde ich gerne vortragen, von Tom, falls er wirklich so heißt. Hallo Felix, hallo Linus. Ich bin endlich in der Gegenwart angekommen, da ich gerade eure letzte Folge, Folge 50, gehört habe. Ich habe nämlich vor nicht ganz 2 Wochen euren Podcast auf dieser, du bist nicht alleine Felix, entdeckt. Und wie es sich für einen Neurosen-Nerd gehört, natürlich mit Folge 1 angefangen und dann alle Folgen eures Podcasts gebinged, wie die Kids heute sagen. Also nochmal für die Akten, er hat in 2 Wochen 50 Folgen Ausnahme der Rose gehört. Okay, hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. So, jetzt Linus, jetzt kommt der Teil, jetzt solltest du auch mal besonders hinhören. Und zwar schreibt er, Tom, ich kannte übrigens alle vorgestellten Hörspiele. Bis auf das von Linus mitgebrachte Stephen King-Hörbuch. Fragt man sich natürlich, Tom als großer Hörspiel-Nerd, warum kannte er wohl dein Stephen King-Ding nicht? Weil es ein Hörbuch war. Ich war sofort wieder getriggert. Ich hatte es ja so ein bisschen verdrängt, ne? Aber dass du hier, nur wer es nicht gehört hat, Linus hat es fertiggebracht, hier ein Hörbuch reinzuschmuggeln. Sofern es, sagen wir mal, inszenierte Lesung. Es hatte ein bisschen hin und wieder mal Geräusche. Aber es war schon echt einfach ein Hörbuch. Kein Wunder, dass die Nerds das nicht kennen. Linus, den Fehler machst du nicht nochmal, oder?
Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörbücher. Ich weiß nicht, was du hast.
Genau. Auf jeden Fall schreibt er, er ist ein großer Hörspiel-Ultra und bedankt sich. Ich wünsche euch beiden alles Gute, bleibt gesund und bitte macht weiter. Euer Tom Mooney, fröhlich alias X-Ray 2. Auch sehr kompliziert hier. Aber wirklich, ist toll zu sehen, dass immer noch Leute so ganz neu dazukommen und dann auch Bock haben, die alten Sachen zu hören, obwohl wir die ganze Zeit über das Wetter und Corona gesprochen haben. Ist doch auch schön. Ist auch so ein kleines Tagebuch dann vielleicht, ne, für einen selber. Ach stimmt, da habe ich auch meine erste Impfung bekommen und so. Ach ja, da ging es mir auch so schlecht. Ne? Ist doch gut.
Ja, wir sind ja auch sehr relatable. Also ich glaube, mir ging es die meiste Zeit immer schlecht. Du hattest auch so Gemütsprobleme und
oh ja.
So ging die Zeit rum. Ja, das ist Ausnahme der Rose.
Und nicht erst seit Corona, eigentlich die letzten 30 Jahre.
Krankheit und Schwermut und zwischendrin eine Erinnerung, eine verblasste an die Jugend und wie scheiße alles damals eigentlich war und politisch nicht korrekt.
Genau, bis auf die Hörspiele und deswegen widmet man sich dem. Hast du denn auch noch irgendwie Feedback bekommen?
Ja, Felix, vielen Dank. Ich dachte, du liest jetzt noch die dritte Mail vor, also um uns mal das Gefühl zu geben, ach, so eine gerade Folge, stimmt. Ne? Es ist wie die 7. Stunde am Samstag in der Schule. Aber ich habe ein bisschen fröhlicheres Feedback dabei und zwar geht es so. Liebe Ausnahme, liebe Rose, hier meldet sich mal wieder Sven von rockybeach.com. Höre gerade die Feedback-Sektion eurer neuesten Folge, in Klammern Jan Tenner, mit der Empfehlung, sich der TKKG-Folge Millionenkuh im Stadion zu widmen. Dem kann ich nur beipflichten. Also wir haben schon, in dem letzten Feedback wurden wir auf diese Folge aufmerksam gemacht. TKKG Millionenkuh im Stadion und in diese Kerbe, wie du sagen würdest, haut jetzt auch Sven.
Absolut.
Dem kann ich nur beipflichten, denn, und das kam bei euch noch nicht zur Sprache, diese Folge, die Produktpiraterie und Plagiate anprangert, ist völlig ironiefrei, voll von plagierten Textpassagen aus vielen, vielen verschiedenen Quellen, unter anderem aus Schreckenstein-Büchern. Dann hat er einen Link angehängt, wo so eine Textexegese ist, wo die Sachen wirklich nebeneinander gestellt sind und man sieht tatsächlich, dass da Passagen übernommen sind.
Ach, machen das die gleichen Leute, die damals irgendwie Gutenberg überführt haben mit seiner Doktorarbeit? Ist das so die gleiche Software oder was?
Ja, das sind dieselben Leute, die einfach sagen, so nach Gutenberg, wer ist wirklich, schadet der Gesellschaft mehr? Genau, noch mehr die Leute, die bei TKKG abkupfern. Und dann eben diese Ironie der Geschichte, Felix, dass es eben eine Folge über Produktpiraterie ist und dann ist da selber alles zusammengeklaut. Er schreibt weiterhin. Ob die Autorin hierfür vom Verlag zur Rechenschaft gezogen worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Jetzt lasse ich noch ein bisschen was aus. Diese Folge, die aufzeigt, wie manche AutorInnen ihre Kinder- und Jugendbücher zusammenstümpern, wäre vielleicht wirklich etwas für euch. Viele Grüße, Sven. Da, Felix, ich wäre fast schon so weit. Wir hatten ja gesagt, es soll eine neue EM in Deutschland geben. Du und ich hatten uns das gewünscht, ne? Sind einfach mit den Millionenkoffern nochmal rumgegangen bei der, was ist das, UEFA. Und jetzt ist nächstes Jahr wieder eine EM in Deutschland. Und da könnten wir doch Millionen Kuh im Stadion bringen. Da würden ganz viele Leute, die sonst Fußball gucken wollen, dann unseren Podcast hören.
Ja, genau. Das wird eine ziemliche Welle machen, glaube ich auch. Der DFB steht nicht mehr auf. So viel ist klar. Ja, können wir gerne machen. Obwohl ich das Gefühl habe, wir haben schon alles über die Folge gesagt. Aber warum nicht?
Na, umso kürzer wird es. Wir wollen ja auch mal kürzere Folgen machen. Ich hatte letztens Jan Tenner gemacht und war so stolz, dass sie über 1,5 Stunden ging. Und im Nachhinein war es doch auch eine ziemliche Strafe, das zu schneiden. Also hinten raus wird es auch ziemlich albern teilweise. Also ich habe einige Sachen rauslassen müssen. Ach ja, aber das war nur jetzt auch mal mein Feedback. Danke Sven, danke die anderen. Wie geht es weiter?
Danke an alle, die uns schreiben oder sich für uns interessieren, uns weiterempfehlen, uns Sterne geben und so weiter. Ihr erreicht uns unter ausnahmederose@gmx.de oder eigentlich immer noch ganz gerne auf Instagram zum Beispiel, da hänge ich viel rum. Wollen wir mal über dieses Hörspiel reden und bevor wir ja alle abschalten, vielleicht gibt's ja schon so, weißt du, Ausnahme der Rose Ultras, die sich nur fürs Feedback interessieren. Du glaubst zwar nicht dran, aber vielleicht gibt's jetzt schon welche, die denken, ich habe jetzt schon das Wichtigste gehört. Mein Leserbrief war wieder nicht dabei. Jetzt schalte ich ab. Nein, schaltet nicht ab, denn dieses Hörspiel wirklich, ich möchte es mal kurz voranstellen, bevor diese geile Zwischenmusik kommt. Ich möchte es kurz mit einer Analogie herstellen. Stellt euch vor, keine Ahnung, L'Oreal oder Schwarzkopf oder irgendeine andere Marke hätte in den 80ern Christoph Schlingensief beauftragt, einen Werbeclip zu drehen. Ungefähr so muss man sich vorstellen, wie dieses Hörspiel hier die Welt dieses Kaugummi-Duos Hubba Bubba abbildet. Und es wird bestimmt geil gleich. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, deswegen sollte man es vielleicht ganz straight mal von vorne machen. Hubba Bubba, ein Einmal-Hörspiel kann man sagen. Ne? Es klingt ein bisschen, als wäre es tatsächlich schon so irgendwie eine Folge 17 aus einer langen Reihe, weil der Titel so kompliziert ist. Ne?
Stimmt.
Das Geheimnis der Dondra. Also es klingt überhaupt nicht wie Folge 1 von irgendwas, aber man weiß es nicht. Es ist kein zweites gekommen, das kann man sagen. Vielleicht direkt vorweg, weil viele das nicht kennen dürften. Das gibt es nicht bei Streamingdiensten, aber auf YouTube. Und man kann es auch, ziemlich günstig sogar, auf LP und MC noch kriegen. Das kostet nicht viel, ich glaube 5 € höchstens oder so. Ne? Also wer sich das mal anhören möchte. Soll ich mal den Klappentext vorlesen?
Ja, ich bitte darum, Felix.
Und zwar, was mir jetzt erst auffällt, der Klappentext auf der Kassette ist mit Anführungszeichen gesetzt, als sei es ein Zitat. Finde ich schon mal sehr schön.
Oder eine Lüge.
Oder eine Lüge, genau. Herzlich willkommen im Hubba-Bubba-Land. Hier gibt es immer Spaß für Groß und Klein. Und natürlich auch Spannung und Abenteuer. Die Helden unserer Geschichte warten schon ganz ungeduldig darauf, sich vorzustellen. Nun, hört selbst. Da steckt nun nicht viel Inhalt dahinter und man denkt sich so, okay, zwei Kaugummis, laufen singend durch so ein, keine Ahnung, Teletubby-artiges Land. So ist es auch ein bisschen zunächst. Aber was sich da entspinnt an Wahnsinn, an Psycho, an Realitätsebenen, die sich verschieben, also Fight Club ist ein Scheiß dagegen. Das ist wirklich unfassbar, was für eine Diskrepanz zwischen diesem eben vorgetragenen Text und dem Hörspiel besteht, oder? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich würde sagen, nach dem, was du da vorgelesen hast, ich habe das nicht auf meiner LP. Ich besitze ja diese LP. Dazu möchte ich gleich auch noch viel erzählen. Aber ich glaube, dass dieser Kassettenrückentext geschrieben wurde, als es das Skript noch nicht gab. Als man nur gesagt hat, wir pitchen das mal bei Wrigley's und die sollen mal gucken. Wir machen so ein geiles Cover und schreiben schon mal was lose dahin. Also diese Sache mit Dondra, das war da noch nicht da, würde ich denken.
Ja, das leitet auch ganz gut über zu der Frage, was ist das hier eigentlich? Also wenn man sich das anschaut, es gibt zwei Versionen. Es gibt eine Version mit dem alten Europa-Logo. Also es sieht ganz normal aus wie eine Europa-Kassette, denn es war auch eine Europa-Kassette. Und dann gab es eine Vorabversion des Ganzen mit einem anderen Emblem oben, aber auch in dem Style von Europa. Also dieser rote Balken, weißer Hintergrund und dann stand da drin Hupa und Bupa Abenteuer. Das ist die Urversion. Ja, und was ist das Ganze hier überhaupt? Es ist tatsächlich genau das, wonach es aussieht. Ein Auftrag, ein kommerzieller Auftrag für die Firma Europa, damals Heike Dine-Körting und H.G. Francis, der das Skript geschrieben hat, ein Hörspiel zu dem neu in Deutschland eingeführten Hupa-Bupa-Kaugummi zu machen. Da hat dann Wrigley, das ist eben die Firma, der Konzern hinter Hupa-Bupa, gesagt, wir buttern hier mal Geld rein, wir wollen jetzt ein Hörspiel haben. Und die Urversion, das nur vorweg, also die Version, wo nicht das Europa-Logo drin ist, das ist die LP-Version, die man bekommen hat, indem man einen Coupon eingeschickt hat. Ich glaube, der war so ein Mickey-Maus-Heften und sowas, ne? Also keine Ahnung, schickst du hier hin, kriegst du ein Hörspiel. Und später kam das dann ganz kurz auch nochmal offiziell auf Kassette raus. Kurz danach, paar Monate danach. Das ist quasi eine Auftragsarbeit, also wirklich Werbung, wie Werbung sein kann. Und dadurch wirkt es natürlich sofort total unattraktiv und man hört sich's nicht an jahrzehntelang. Gut, dass wir es trotzdem gemacht haben.
Ja, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Denn also ich hatte mir das irgendwann mal auf Discogs bestellt. Also ich finde das jetzt eine leichte Untertreibung von dir oder ein Euphemismus, dass das für 5 € zu haben gewesen wäre. Aber so teuer war es nicht. Ich glaube, ich habe 20 € damals bezahlt und wollte das unbedingt haben, weil ich auch so großer Fan von dem Kaugummi immer war und auch so gerne so bunte Sachen mag und habe mir das dann mal bestellt. Und wusste deshalb auch, dass das so total verrückt ist. Und habe aber gedacht, ah, das kann ich bei Ausnahme der Rose nicht bringen. Das ist zu bieder. Dafür ist Felix ein bisschen zu konservativ. So würde ich es dann sagen. Da sagt er dann wieder so, nee, das war nur so ein One-Off. Das möchte ich nicht machen. Die 3 Fragezeichen, wenn die jemand die Karte geben. Das ist für mich Leben. Aber Hupa-Bupa kriege ich bei ihm nicht durch. Und jetzt hast du das vorgeschlagen. Und du kanntest es noch nicht mal. Also wie verrückt jeopardized dich denn jetzt durch dein Leben gerade?
Zu den Hörspielen, ich habe es tatsächlich deutlich günstiger gesehen. Ich vermute, es sind viele Leute, die zwischenzeitlich jetzt ihre Version wieder verkaufen, weil sie davon traumatisiert sind und es dringend loswerden müssen. Deswegen wird der Markt geflutet. Ansonsten, ich weiß nicht genau, ich habe schon ein Faible auch für so Trash. Es ist ja auch in diesem Podcast merkt man das ja, es ist ja so leicht, die meisten Klicks kriegt man, wenn man halt das Gespensterschloss bespricht oder irgendwas anderes, wo alle sagen, ja, das ist so mega toll, das haben die so toll gemacht da, Heike Dine-Körting, juhu. Aber es sind doch gerade diese Hörspiele, die so ein bisschen, naja, so einen ungünstigen Start haben oder nicht gelungen sind oder sonst was, bisschen skurril sind, wo man eigentlich am liebsten drüber redet und die eigentlich auch am liebsten hört. Vielleicht nicht so oft, aber hin und wieder mal. Und das ist sowas hier.
Ja, ich kann dich dann nur bestätigen. Also ich denke jetzt auch, nachdem wir uns ja so etabliert haben mit 50 Folgen, dass unser Blick auch auf die Hörspiele irgendwie das Interessante ist, das schöne Geplänkel zwischen uns, dass man uns das jetzt auch zugesteht und dass wir gerade mit solchen Sachen dann ganz gut landen können. Als wenn wir jetzt irgendwas aus den ersten 30 Folgen der 3 Fragezeichen, ne, das hat uns ja der Bobcast schon kaputt gemacht, ne, alles auserzählt. Und deshalb finde ich das sehr viel interessanter und kann mir auch vorstellen, die Leute finden es geil, weil man möchte sich ja irgendwie so ein bisschen wiederfinden in unseren Themen. Und wenn man die jetzt nicht unbedingt gehabt hat, die Hörspiele, ist ja die Frage, hast du noch einen anderen Bezug dazu? Wir haben ja über das Barbie-Hörspiel gesprochen und selbst wenn das jemand nicht gehört hat, dann hat er Bezug zur Marke und jetzt so, okay, Hupa Bupa, das habe ich irgendwie schon mal gesehen und wenn Werbung versucht, in sowas reinzukommen, in so seriösere Gefilde wie ein Hörspiel-Label, dann ist da ja auch die Hoffnung auf unfreiwillige Komik oder wie hier unfreiwilligen Grusel. Also, und das wird auch bedient. Mhm. Also, ich freue mich.
Das ist sicherlich die spannende Frage, die wir jetzt noch behandeln werden in der nächsten Stunde. So, wie übersetzt man eigentlich 2 Kaugummis, die man kaut und nach 20 Minuten schmecken sie nach nichts mehr? Wie übersetzt man das in eine Geschichte? Und warum übersetzt man es dergestalt in eine Geschichte, dass man denkt, es ist so überkomplex geworden wie ein Sci-Fi-Roman? Das ist die Frage, die wir hier zu klären haben. Fangen wir mal ganz locker an. Linus, dein Verhältnis zu Kaugummis ist mir gar nicht so ganz klar. Ich glaube, du hast öfter mal einen angenommen, wenn ich dir einen angeboten habe, Aber du bist auch nicht so ein Typ, der jetzt die ganze Zeit an der Ecke steht und Kaugummi kaut den ganzen Tag, oder?
Ja, ich habe großen Schiss, wenn Leute einem Kaugummis anbieten, dass das die höfliche Form ist von du stinkst aus dem Maul. Und würde natürlich dann das Kaugummi nicht ablehnen. Aber ich bin jetzt nicht so ein Kaugummi-Fan. Also ich mag den Geschmack schon, aber wenn du jetzt sagst 20 Minuten, das halte ich dann auch nicht durch. Also sobald es dann nicht mehr süß schmeckt, das ist, was ja schon nach wenigen Minuten der Fall ist, meistens spucke ich das dann aus, beziehungsweise tue es in einen dafür vorgesehenen Container. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mochte diese scharfen Kaugummis früher gerne, Big Red, also die so ein bisschen, weiß ich nicht, so wie heute Ingwer oder Tabasco, gab es eben damals das. Ich weiß nicht, was da der Fall war, warum das so scharf geschmeckt hat. Und weißt du, was ich geliebt habe? Hubba Bubba tatsächlich. Ich habe wahnsinnig viel Hubba Bubba gegessen und aber nur eine Sorte, und zwar grüner Apfel. Ja. Ich habe wahnsinnig viel grüner Apfel gegessen. Du auch?
Ja, es ist faszinierend. Also wir, man merkt schon, wir sind etwas älter. Wir haben es auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Center Shock war noch weit weg. Das haben wir gar nicht mehr erlebt. Hubba Bubba war tatsächlich für uns ein Riesending. Und zwar witzigerweise auch Apfel. Ich glaube, das ist auch keine Seltenheit. Ich glaube, Apfel war in den 80ern vielleicht sogar die erfolgreichste Geschmacksrichtung neben Cola. Und das ist so absurd, weil Apfel ja sowas ist ja völlig banal. Ne? Also als Kind, hier willst du einen Apfel haben, ein Scheißdreck, Alter, ich hau dir eins aufs Maul. Ne? Aber oh, ein Apfelkaugummi, wie lecker. Und die waren wirklich lecker, das ist genau das Ding. Es war super geil, einen Apfelkaugummi zu essen, aber nach einer Viertelstunde war nichts mehr da. Und mir war es auch so bei Hubba Bubba, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir war es zu viel. Also ja, man konnte toll große Blasen machen, aber man hat einen ganzen Mund voll gehabt. Es war ja noch so ein Kindermund.
Ja, aber du hast die da hoffentlich nicht geschluckt, Felix. Die kann man dann auch wieder ausspucken. Ich habe auch, also ich finde, ich war nie so der Typ, der Blasen gemacht hat bei Kaugummis. Ich fand das immer zu obszön. Ich fand, das war was für ältere Jungs, die eher schon mit einem Bein im Jugendgefängnis standen. Und für mich war das nichts, weil es ja auch so ein, genau wie in der Werbung dann kommuniziert bei Hubba Bubba, dann hast du diese grauen Dinger und dann klebt dir das Zeug noch an der Lippe. Und der Werbespruch von Hubba Bubba war ja Riesenblasen klebefrei. Und habe ich mir zwei Apfel ins Maul gesteckt und konnte tatsächlich große Blasen machen. Also es war auch einfach keine, Achtung, wie du sagen würdest, Mogelpackung. Also es hat sehr gut funktioniert und deshalb immer gerne genommen.
Eine Frage, die hat jetzt wirklich gar nichts mehr mit dem Hörspiel zu tun. Ich mache es wirklich ganz kurz, aber dann möchte ich auch mal den Schwarm anzapfen. Vielleicht dich zuerst, aber dann auch gerne, wenn Leute da irgendwie Ahnung von haben. Man weiß ja, das zweitgrößte Hobby der Deutschen nach Hörspielen ist ja Fußball. Und ich habe mich heute Nachmittag gefragt, wann hat das eigentlich angefangen, dass Fußballer beim Hochleistungssport die ganze Zeit Kaugummi kauen, speziell Abwehrspieler behaupte ich. Also bei unserem Lieblingsverein Eintracht Frankfurt, würde ich sagen, die Hälfte der Leute kaut da Kaugummi. Das war doch früher nicht so. Also Rummenigge hat doch nicht Hubba Bubba gekaut, oder?
Ja, ich glaube, früher war es so, dass gerade Abwehrspieler geraucht haben, hinten, wenn man da so ein bisschen gestanden hat in der Kette. Also verstehe. Walter Frosch und so. Ja. Und das ist halt, irgendwann ist ja die Zigarette verbannt worden, auch von den Spielfeldern, von den Stadien. Also früher haben ja auch noch die Trainer immer geraucht, ne? Die musste ja nicht mitspielen und das dürfte man heute gar nicht mehr wegen der Vorbildfunktion. Und dann ist klar, wie willst du cool sein auf dem Platz, ne? Du bist tätowiert, aber das sieht man ja nicht so gut die ganze Zeit und dann kauen die halt Kaugummi, um zu zeigen, sie sind junge Leute.
Ach so, jetzt verstehe ich. Ich dachte erst, du meinst, dass die quasi, wenn die eigene Mannschaft im Sturm war, stehst du hinten als Abwehrspieler, rauchst ein und wenn der Stürmer dann kommt, dann machst du schnell einen Kaugummi rein, dass du gut aus dem Mund riechst. Aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, ja.
Du meinst die Generation später.
Ja, also würde ich schon sagen.
Kann
du brauchst sein. Halt, du brauchst halt so ein bisschen Manierismen irgendwie, wenn diese Fußballer sind ja heute mehr Stars denn je. Und du kannst dann mit deinem Sport glänzen, also mit deiner, was du da auf dem Platz kannst, aber irgendwie geht's ja auch so ein bisschen um Inszenierung drüber hinaus und deshalb dann die großen Kopfhörer immer und Kaugummi kauen, ey, wir sind die Turnschuh-Generation, oh.
Ja, das war ein kleiner Exkurs. Übrigens, wer mit dem Namen Walter Frosch nichts anfangen kann, mal bei YouTube eingeben. Wenn es mir schlecht geht, gucke ich mir mal diesen einen Film an, wo er nochmal so ein Benefizspiel oder sowas gemacht hat und die Marlboro-Schachtel im Stutzen drin hat. Super. Dann gehen wir jetzt mal in das Hörspiel rein. Linus, ich würde gerne jetzt über den Inhalt des Hörspiels reden. Ganz kurz aber nochmal, dass es ganz, ganz klar wird, weil ich habe es tatsächlich nicht gewusst. Hubba Bubba, wie gesagt, ist von Wrigley's eine Marke. Man erinnert sich vielleicht an Wrigley's Spearmint Gum, also diese weißen Streifen, von denen ich neulich gelernt habe, dass die jetzt eingestellt wurden. Die gibt es tatsächlich nicht mehr. Hubba Bubba ist aber noch am Markt. Und was ich nicht kapiert hatte, was aber total logisch ist, Hubba Bubba ist der erste Kinderkaugummi der Welt. Das war das erste Mal die Idee, dass man Kaugummis nicht mehr an Erwachsene vermarktet, sondern dass man das für Kinder macht.
Aber was war denn mit Bazooka Joe? Das war doch auch so ein Kaugummi, wo dann auch immer noch so ein Abziehbild, was man sich so tätowieren konnte, wenn man es nass gemacht hatte, mit diesem Typen mit der Augenklappe und so ein Dissidenter. War das nicht aus den 70ern? Also
war das früher? Dann war es, okay, dann habe ich falsch recherchiert, dann war es wahrscheinlich bei Wrigley's der erste Versuch, einen Kinderkaugummi zu machen, weil davor halt alles so Richtung Erwachsenen ging. Wahrscheinlich genau dieses Ding, Raucher, ich stinke aus dem Mund und so, ne? Also auch dieser weiße Wrigley Spearmint Kaugummi ist ja total uninteressant, fast schon blass, der strahlt ja quasi nur Sauberkeit aus, mehr nicht. Genau, dann habe ich das falsch recherchiert, dann vergesst das wieder. Also das war bei Wrigley's eben der Versuch und dieser Kaugummi kam zuerst in Deutschland raus, 1978, und dann erst ein Jahr später in den USA, weil es in den USA schon zu viel Konkurrenz gab irgendwie auf dem Kaugummimarkt. Und was total wichtig ist, das habe ich nämlich nicht gewusst, ist, dass jetzt diese Figuren, also dass man aus diesem Namen Hubba Bubba, dass man da zwei Kaugummis draus macht und die jetzt erzählerisch auflädt, das ist keine Idee, mit der jetzt irgendwie Wrigley's an Europa rangetreten ist und gesagt hat, jetzt mach das doch mal, das wäre doch eine coole Idee, sondern das war früher schon oder zur gleichen Zeit konsequent überhaupt ihre Werbestrategie. Also das hatten sie sich schon selber überlegt. Die hatten diese beiden Figuren schon erfunden und die gab es zum Beispiel in so Werbeanzeigen. Mickey Mouse, sonst wie, gab es so Kurzcomics, wo auch schon diese Figuren mit diesen Charakterzuschreibungen, der eine ist irgendwie der Kräftige, der andere ist der Klügere, aber der Kräftigere sagt, er sei der Klügere und so. Also genau das gab es schon, diese Erzählung, die wir hier finden. Und die wurde einfach nur relativ konsequent verlängert, indem man gesagt hat, wir machen jetzt ein Hörspiel. Also das finde ich total wichtig, weil das habe ich auch nicht geschnallt. Ich dachte, das haben die sich jetzt hier alles ausgedacht. Ist aber gar nicht so. Und H.G. Francis, der dann halt hier das dann schreiben sollte, hat, das ist jetzt meine These, dann eben nicht einfach nur irgendwie Dienstagvorschrift gemacht. Keine Ahnung, die lösen da jetzt irgendwas. Sondern hat dann eben sich eine sehr, sehr komplexe Geschichte ausgedacht. Und über die reden wir jetzt mal. Am Anfang des Hörspiels steht ja ein Lied. Wie hat dir das gefallen? Das ist ja eigentlich eine total gängige, schöne Idee auch. Okay, da sind zwei Figuren, die kennt ihr jetzt nicht, aber die stellen sich jetzt mal mit einem Lied vor. Wie hast du das wahrgenommen?
Wir sehen Hubba und Bubba. Ich finde, es klingt so ein bisschen wie Comedian Harmonists. Es weist sehr weit zurück, so finde ich, von der Ästhetik. Aber es ist natürlich auch schön, so ein Exposé zu haben von den Figuren über einen Song. Im Endeffekt haben das ja auch TKKG in ihrer, ne, kennt man ja auch, dann jeder wird dann nochmal vorgestellt in dem Song. Bei den fünf Freunden ist das auch so. Und also ich finde es sehr stimmig und ein sehr fröhliches Lied. Aber wenn auch so ein bisschen verrückt hinten draus, wenn es Ärger gibt, dann geht's richtig los oder so. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz zitatrein im Kopf, aber das klingt auch so ein bisschen unangenehm, diese Zeile. Die macht mir ein bisschen Angst.
Ja, lustig ist, dass die Zuschreibung das in dem Song ja so ist, wie sie im Hörspiel dann später gar nicht ist. Denn sie singen ja, wie du es angesungen hast, wir sind Hubba und Bubba aus dem Hubba-Bubba-Land, super weich, kugelrund und elastisch. Das wird behauptet am Anfang, es stimmt aber gar nicht. Also die Figuren, die wir später erleben, sind quasi menschlich. Und da sind wir wieder bei diesen Anzeigen, die ich eben erwähnt hatte. Da diese Comicstrips, die haben schon darüber funktioniert, dass irgendein Problem auf einer Seite, ne, irgendwie acht Kästchen gelöst wird, indem einer von beiden eine Blase macht tatsächlich. Also da gab es schon so diese Eigenschaften eines Kaugummis, die haben da auch oft dafür gesorgt, dass der Fall gelöst werden konnte oder dass das Problem gelöst werden konnte. Und das haben wir hier halt gar nicht, weil das sind meines Erachtens gar keine Kaugummis, die wir da erleben. Sie behaupten es zwar, aber sind ja eher Menschen.
Das ist wirklich das Fahrigste oder im positiven Sinne das Besonderste an dieser Umsetzung, dass man zwei Kaugummikugeln hat, die absolut nicht mehr adressiert werden als Kaugummikugeln und die nicht darüber funktionieren. Ich habe folgenden Einspieler für dich da nochmal mitgebracht, Felix, bitte.
Warum bleibst du stehen?
Oh, weil ich der Einzige bin, der hier noch Verstand im Kopf hat.
Ausgerechnet du.
Ja, ich. Ihr wisst ja noch nicht einmal, wozu ihr den Kopf habt.
Ach, wirklich? Wozu haben wir ihn denn deiner Meinung nach?
Vielleicht, damit es nicht reinregnet.
Ich benutze meinen Kopf. Ey, du hast gar keinen Kopf. Du bist eine Kugel, Bruder. Also ich finde das wirklich ein bisschen obszön. Also dass man jetzt nicht die ganze Zeit vielleicht sagt, so, oh, wir müssen irgendwie das einbauen, dass die vielleicht hüpfen können oder dass die diese Blasen machen. Okay, aber es müsste eigentlich irgendwie mal vorkommen. Das tut es nicht. Und dann sagt er auch noch, er hat einen Kopf. Also jetzt reicht's aber wirklich. Also HG Francis hat als würde man so verhöhnen das Produkt, über das man schreibt, indem man sagt, nein, ich habe hier mein wunderbares Essay hier und das will ich jetzt vertonen, egal wer der Auftraggeber ist.
Ja, man hat so das Gefühl, als hätte er das so geschrieben, so nach dem Motto, die CEOs hören nur die ersten 3 Minuten und die sind total kindgerecht, sie singen das Lied, hallo, ich bin ein Kaugummi und dann übernehme ich so, das habt ihr jetzt bekommen, was ihr wollt, ab jetzt erzähle ich so, wie ich will. So kommt einem das ein bisschen vor.
Ja, also dass wir damit durchgekommen sind, ist ja eigentlich auch ganz charmant. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben ja beide mal zusammen in einem Musikmagazin gearbeitet als Redakteure und da war ja dann auch plötzlich die Zeit, dass die Marken wollten nicht mehr einfach eine Seite Anzeige schalten, die Marken wollten selber das Event sein und dann gab es immer so Anzeigen, die halt eben nicht eine Viertelseite waren, sondern die sich dann noch so in den Inhalt schlängelte oder natürlich am liebsten irgendwie selber beim Inhalt noch mitmischen wollte. Und es ist doch meistens so, dann kommt der Konzern und sagt, ach, ihr habt ein cooles Produkt, jetzt eben Hörspiele, ja, gebt uns doch mal was ab, nee, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und am Ende sitzen sie dann da, die Agenturen, und sagen, nee, wir müssen das Logo größer machen, wir müssen das Produkt geiler inszenieren, es darf kein negatives Wort fallen. Und dann ist es halt werblich und dann ist es halt wieder total ungeil. Und hier ist ja der Witz, Felix, du hast es ja schon outgepointet, dass einfach der Freiraum so groß ist, dass das Produkt, dass der Kaugummi keine Rolle spielt. Also eigentlich ist es ja ganz lustig. Es wäre vielleicht blöder, wenn man merken würde, dauernd hat noch mal einer reingeschrieben, wie gut der Kaugummi schmeckt und wie toll er keine Rückstände hinterlässt.
Ja, das wäre ja dann Kannibalismus, wenn das der eine über den anderen sagen würde. Das geht natürlich auch nicht. Auch irgendwie schwierig.
Das stimmt, die kauen sich ja selber. Aber ja, naja, also man kaut ja auch Fingernägel und so kauen die dann auch eben ihre eigenen Sachen und blasen die auf.
Ja. Kleines Detail noch bei dem Lied. Wie gesagt, ist ja direkt am Anfang. Wenn ihr es euch anhört, ist mir auch vorhin erst aufgefallen, es wird einfach sehr gut intoniert und zwar von zwei völlig anderen Stimmen. Weil die Sprecher halt scheinbar nicht singen können. Also es ist original zwei Sänger, die das machen. Das fand ich auch gut.
Also meine These ist immer noch, die saßen bei Europa und haben gesagt, so, wir müssen monetarisieren. Da waren ja noch nicht diese ganzen, da war das ja noch nicht so ein Superseller alles, da 3 Fragezeichen, TKKG, das kam da ja erst. Da hat man gedacht, so, oh, vielleicht kriegen wir darüber nochmal richtig Geld erlöst. Wir pitchen das mal, wir nehmen ein Lied auf, wir schreiben einen Klappentext und malen mal ein Bild und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja, das kann gut sein.
Aber das ist natürlich auch alles. Natürlich viel Spekulation. Ne? Ihr werdet euch wundern, ein Podcast, in dem die Fakten ein bisschen weicher sind. Ja, willkommen bei Ausnahme der Rose. Das sind wir. Felix, ja, wie gefallen dir denn die Figuren? Wie gefällt dir die Dynamik?
Ist eigentlich interessant. Sie sind ja eigentlich eigenschaftslos. Also dadurch, dass sie ja Kaugummi und Mensch gleichzeitig sind, kann man über das Aussehen ja jetzt nicht viel rüberbringen. Sie werden auch nicht von außen bespiegelt, denn auch das ist total interessant in diesem Hörspiel, was wirklich kurzweilig und unterhaltsam ist. Es gibt außerdem Erzähler, ich zähle eben durch, 5 Stimmen. Also wirklich Huber, Buber und dann noch 3 andere. Und das ist das ganze Hörspiel. Und dadurch ist es toll, dass sie schon von Anfang an, es wird in dem Lied, klingt es schon an, und dann auch sehr konsequent, haben sie so ein bisschen so, naja, so Klischee-Charaktereigenschaften, die immer weiter wiederholt werden. Und die haben mich sehr an Ernie und Bert erinnert. Der eine ist so ein bisschen passive-aggressive und der andere ist ziemlich überdreht. Manchmal scheint es aber auch zu wechseln zwischen den beiden. Aber es ist schon der Versuch da, die beiden sehr unterschiedlich zu machen, hatte ich den Eindruck.
Ja, finde ich, habe ich auch gesehen. Es ist natürlich, wenn so eben so zwei Personen sich immer so ein bisschen, na, so teasen gegenseitig, da hat man schon einen großen Referenzkosmos. Also ich denke dann immer so, ein schwerfälliger Aggressor und so ein übermotivierter kleiner Schlauer, der die Liebe von dem Groben sucht. Das ist für mich, nein, nicht Ausnahme der Rose, das ist für mich Didi und Stulle von Phil. Wenn du die kennst, das ist so ein Musiker aus Berlin, der auch Comiczeichner ist und der hat eben so eine ganz verrückte Welt um Didi und Stulle gezeichnet. Und an die erinnert es mich auch, weil die auch so ein bisschen von der Form her sich ähneln.
Ja, Phil kenne ich natürlich. Didi und Stulle von früher habe ich lange nicht mehr gesehen.
Ja, oder Felix, für dich, ne, also für dich als Referenz Asterix und Obelix, ne?
Ja, genau.
Das kennst du, ne?
Ja, aber das ist wirklich das Größte für mich. Ich bin Riesenfan, weißt du ja.
Ist so lustig, mit den Hinkelsteinen der eine immer. Also, ja, weil ich könnte dann lachen und lachen.
Ja, dann ist er da reingefallen und hat das dann alles getrunken.
Nein, keine Spoiler.
Ja, ich wünschte, ich wäre tot. Also das ist schon mal gut gemacht, finde ich. Natürlich ist es irgendwie so ein Kinderklischee, so ein Comic-Klischee, aber es ist auch eine Dynamik drin. Der eine beansprucht ja für sich, der Clevere zu sein, dabei ist er der Starke. Und im Verlauf der Geschichte merkt er aber, ach nee, der andere ist ja der Clevere. Also das wird ja dann tatsächlich ausgefochten.
Ja, das nennt man Heldenreise, Felix.
Ja, genau. Nicht die einzige Reise in diesem Hörspiel.
Ich bin aber froh, dass du das jetzt so sagst. Ich habe das tatsächlich auf meine Liste geschrieben. Dadurch, dass ich, die Stimmen sind schon sehr gut und unterscheidbar, aber wenn die dann gegeneinander reden, kapiere ich dann doch immer nicht, wer redet. Und deshalb war ich mir immer nicht sicher, warum der eine immer sagt, er ist schlau und dann ist er doch scheinbar gar nicht der Schlaue. Und ich dachte, vielleicht habe ich mich da verhört, aber du hast es auch so gehört. Der Grobian, der Starke, der sagt immer, er sei der Schlaue. Aber der Kleine, der Schlaue ist, sagt auch, er ist der Schlaue.
Ja, genau. Ja. Aber bei dem stimmt's dann halt auch. Ja, generell, also Karl-Ulrich Mewes und Gernot Endemann, die kennt man auch wirklich hinreichend von Europa-Hörspielen, auch sonst. Tolle Stimmen, die machen das auch richtig gut. Ich finde sie aber ein Ticken zu ähnlich. Und das Problem ist natürlich, wenn du zwei, ich meine, der eine heißt halt Huba und der andere Bubba. Das heißt, wenn irgendwer ruft, Huba, Bubba, also du weißt immer auch gar nicht genau, ne, du weißt ja schon anhand der Ansprache nicht, wer wen anspricht. Weil du das Wort nicht verstehst. Also das ist schon ein bisschen schwierig bei dem Hörspiel.
Du hast halt den Running Gag, dass der eine dauernd wiederholt, dass er der Schlaue ist, obwohl er es nicht ist. Daran soll man die vermutlich die ganze Zeit unterscheiden. Und das finde ich auch so verrückt. Es gibt so einen Running Gag, der ist echt für Vierjährige mit dem, ich bin so schlau, ne, und dann ist das aber nicht. Aber das ganze andere Hörspiel ist so für Leute, die die Perry Roden Gesamtausgabe verinnerlicht haben. Also es gibt eine unglaubliche Fallhöhe zwischen dieser einen Inszenierung als diese Imbezilen, die immer dasselbe sagen und das, was passiert um sie herum.
Also wie gesagt, es gibt auch noch Fight Club-Momente und sonst was. Da kommen wir noch hin gleich. Ganz banal auch mal, weil das ist auch für mich so wirklich so eine Blackbox gewesen. So, was ist das denn für eine Welt, in der die da leben? Hast du das so richtig verstanden? Klar, Huba-Buba-Land, da denkt man so ein bisschen an so ein Süßwaren-Eldorado, keine Ahnung. Weißt du, wie bei Homer Simpson, die Flüsse bestehen aus Schokolade und so. Aber so ist es ja scheinbar gar nicht. Das ist irgendwie eine ländliche, recht einsame Gegend. Wie gesagt, es kommen nur ein paar, drei Leute drin vor. Bewaldet, das ist schon die Erde oder was ist das?
Ja, also ich würde denken, das spielt so in Kroatien, um einfach mal wegzukommen.
Wir denken, das ist präzise, okay.
Alles klar. Normalerweise, wenn ich Ausnahme der Rose höre und wir dann so spekulieren, wo spielt das, dann sagen wir eigentlich beide immer, ich glaube in Kalifornien, egal was, ne? Die Millionenstadt in Kalifornien. Und diesmal dachte ich so, Kroatien, wegen der Höhle. Es spielt sich ja vieles in einer total gruseligen Höhle ab, die sehr tief in den Berg reingeht und so ein Hall hat. Und einer meiner Lieblingshorrorfilme aus den Nullerjahren ist der, glaube ich, The Descent. Also kann ich nur empfehlen. Und so ungefähr ist auch die Atmosphäre größtenteils in diesem Hörspiel und auch wirklich.
Ja, Kroatien, Land der Höhlen. Wer wusste es nicht? Ja, gut, dann spielt's in Kroatien. Abstrakter, das fand ich auch interessant. Ich hatte aus irgendeinem Grund, ich glaube wegen des Covers, weil hier eben die Dondra, ich glaube, das darf man spoilen, mit einer fliegenden Untertasse vorbeifliegt. Deswegen dachte ich immer bei dem Cover, nein, das ist halt Sci-Fi. Ist es ja auch ein bisschen, denn es kommen Außerirdische drin vor. Aber die Welt, in der Hupa und Bubba leben, die ist jetzt ziemlich gestrig aus unserer Sicht. Die ist sehr zeitgeistig für 1979. Zumindest wirkt sie so. Sie kennen zwar einen Ingenieur, der sehr weit ist, also der sehr komplexe Sachen scheinbar baut, so ein bisschen Daniel Düsentrieb mäßig, aber sie fliegen da mit dem Hubschrauber durch die Gegend. Sie sollen beim Kaufmann was zu trinken holen. Das fand ich auch lustig. Benutzen Telefon, Nähmaschinen tauchen auf. Also das ist schon eine ganz normale kroatische Jetztzeit von 1979, oder?
Wenn nicht mal die Kaugummi-Figuren als Kaugummi-Figuren inszeniert werden, wie könnte man dann erwarten, dass der Welt irgendwie ein anderer Anstrich gegeben wird? Also da habe ich mich jetzt nicht so mehr gewundert.
Dann nimmt die Geschichte aber doch ganz schön Fahrt auf. In einer Art und Weise, wie man dann wirklich, ja, ich weiß auch nicht, man ist dann wirklich überfordert die nächsten 35 Minuten. Oder wie ging es dir?
Absolut. Also es steht ja hinten irgendwie drauf, ab 3 Jahre und die ganze Zeit reden die halt erstmal wie Schwachsinnige, no front, aufeinander ein. Ich bin so schlau, ich bin so stark, ich bin beides. Und du denkst so, naja, ne, da lass sie mal machen. Und dann kommt so ein Ingenieur, Dr. Ortlieb oder wie er heißt. Und das ist so der erste, die erste eben erwachsene Figur. Also man hat ja schon das Gefühl, Huber und Buba sind Kinder, irgendeine Kinderentsprechung. Und dann gibt es den Ingenieur Ortlieb und ich dachte so, ach, naja, Orlapp. Banal.
Was? Orlapp.
Dann gibt es Orlapp, wie ich gerade höre. Und da habe ich dann gedacht, so, das ist natürlich Daniel Düsentrieb oder bei Rolf Kauker die Entsprechung Knox. Also, dass man denkt, ja klar, da wird jetzt auch so ein Inventar abgegrast, was man kennt. Und dann kommt ja relativ früh diese absolute Verunsicherung. Du hast diese beiden Kinder und die vertrauen sich dem Dr. Orlapp an. Er ist gar nicht Doktor, dem Ingenieur Orlapp an. Und dann plötzlich geraten sie in Zweifel und merken, er will sie hintergehen.
Glaubst du, dass Antriebsmetall teuer ist?
Bestimmt, sehr sogar.
Ja, und wenn es teuer ist, meinst du, dass der Ingenieur es einfach so verschenkt?
Nein, bestimmt nicht. Er wird Backe.
Jetzt ist der Groschen gefallen. Hm?
Also, komm, gehen wir erst mal rein. Ja. Hier, durch diese Tür.
Ja.
Das ist was ich überhaupt nicht kindgerecht empfinde, beziehungsweise schon sehr advanced. Also als du kannst plötzlich den Erwachsenen nicht trauen. Diese Kinder sind völlig haltlos in dieser Welt. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen halt die fahrige Schreibe gewesen. Aber es ist dadurch recht früh total gruselig, weil du weißt nicht, welche Leute sind dir wohl gesonnen. Und es bleibt ja bis zum Schluss eigentlich so. Wie hast du das erlebt, um es mal umzudrehen?
Vorausgegangen ist ja, das hast du jetzt weggelassen, ist ja tatsächlich Dondra. Dondra ist bereits gelandet. Dondra ist eine Frau, die in einem Raumschiff gestrandet ist, auf der Erde, wollte ich sagen, also in Kroatien, Huba-Buba-Land, Kroatien, und die Hilfe braucht von Huba und Buba. Ja. Und deswegen gehen sie ja zu diesem Orlapp, weil der irgendwas an der Maschine kaputt ist. Und wie du sagst, ist mit dem Orlapp, ja, das fand ich so ein bisschen gruselig. Es gibt so ein, zwei Sachen bei TKKG, die mich da sehr daran erinnern. Ich glaube, Phantom auf dem Feuerstuhl gibt es auch so eine Szene, dann am Schluss, wenn er entlarvt wird, wo Tarzan so durchs Fenster schaut und er dann so Selbstgespräche führt. Das hat mich sehr daran erinnert. Und das ist ja auch der Beginn eines ungefähr vierfachen Doppelbluffs in dieser Folge. Es ist ja nur der Anfang von, wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen. Also es ist unfassbar, wie viele Wendungen dieses Hörspiel hat. Also thrillermäßige Wendungen auch. Wer ist eigentlich mein Freund? Wer ist mein Vertrauter? Und wer ist mein Feind? Also da hat wirklich nur noch gefehlt, dass Huba und Buba merken, dass der eine den anderen betrügt. Das ist das Einzige, was nicht passiert. Aber sonst nimmt alles, also jeder wird einmal Freund, Feind, Freund, Feind, Freund, Feind. Das ist unglaublich verwirrend. Also für einen Dreijährigen viel Spaß, sag ich mal.
Ja, bei TKKG und auch bei 3 Fragezeichen ist es schon so, dass es so einen Rahmen gibt, auch an Erwachsenen, die halt ganz stabil sind. An die dürfen sich die Kinder wenden. Also Kommissar Glockner, Kommissar Hunter, nee, wie heißt der bei 3 Fragezeichen?
Reynolds.
Kommissar Reynolds und natürlich auch noch die Eltern von den Kindern, Onkel Titus und Tante Mathilda. Und diese zwei haben halt niemanden und sind dann in der Höhle mit einem Typen, wo du selber nicht weißt. Du hast es ja gesagt, ne, es dreht sich ja 5-mal. Du weißt nicht, wie wohlgesonnen er dir ist. Und er ist ganz nah an dir dran und will irgendwas von dir. Also ich habe Angst.
Zu Recht.
Und selbst Dondra, wenn ich das dann noch sagen darf, so weit schon spoilen darf, wo man dann denkt, naja, dieses wunderschöne Mädchen, so das Love Interest, selbst das kippt ja noch, wenn dann plötzlich heißt, es ist nur ein Formwandler und eigentlich ein ganz hässlicher, großer Geier.
Und der ist noch nicht mal vor Ort. Das ist dann nochmal eine Ebene. Also es ist wirklich, ja, also es klingt jetzt total wahnsinnig, aber es ist tatsächlich so, Dondra ist quasi die Entsprechung einer Prinzessin aus dem Märchen, die hier diesen naiven Kindern, das sind tatsächlich Kinder, muss man sagen, von ihrem Mental State erscheint. Das ist eine ganz klassische Erzählweise, deswegen nochmal viel Spaß alle Dreijährigen. Ne? Und da ist, wie du gesagt hast, das ist die Vertrauensperson eigentlich. Und Dondra entpuppt sich dann eben nicht als das Wesen, das Zarte, das da dem geholfen werden muss, so dämselmäßig, sondern das ist halt die Böse, auch einfach, ne? Und sie ist in Wahrheit ein Geier und der ist nicht mal verkleidet als Dondra, sondern der ist ganz woanders und macht das alles mit seinen Gedanken. Also das habe ich selber schon gar nicht mehr verstanden. Ist denn der Geier überhaupt real oder sind das alles nur Gedanken?
Ja, das muss man vielleicht unseren HörerInnen auch nochmal erklären. Also dieser ganze Fall, also wenn man es mal so will, von Huber und Buba, ist so eine Art Halluzination. Also es kreisen 2 Raumschiffe scheinbar um die Erde und erscheinen denen aber nicht real in ihrem Blickfeld, sondern in ihren Gedanken. Also sie manipulieren die Gedanken der beiden Kinder, der beiden runden Kinder, und um sie dazu zu bringen, etwas aus einer Höhle zu holen. Dafür brauchten sie offensichtlich jemand Drittes. Gebe ich es richtig wieder, Felix?
Ja, das mit der Höhle, das kann kein Mensch der Welt jemals beantworten, warum das überhaupt eine Rolle spielt. Also wir müssen es eh erzählen, es führt gar kein Weg daran vorbei. Aber genau so ist es, wie Linus gesagt hat, sie wollen eben, es gibt den kosmischen Schleier, um den gekämpft wird, zwischen 2 Mächten. Die eine Macht erscheint, Huber und Buba, die andere Macht erscheint eben diesem Orlab und dadurch entstehen eben dann irgendwie Beziehungen, wo man sagt, dem helfe ich jetzt, da ich helfe dem anderen, und dann stellt sich hinterher raus, beide wurden betrogen und sie sind auf der Suche nach einer geheimnisvollen Stadt, beziehungsweise ich glaube, sie wussten schon, wo die ist, sie wollen in diese Stadt rein, aber sie kommen nur rein, wenn ein kluger Mensch oder, Achtung, Kaugummi, Spoiler, das Rätsel löst, wie man in die Stadt reinkommt. Sie wollten ja eigentlich nur hinlocken, glaube ich, damit die das Rätsel lösen und praktisch diesen Außerirdischen dann den Weg ebnen.
Genau, und denn wenn sie den kosmischen Schleier finden, dann wird diese Stadt befreit, möglicherweise. Ich möchte den Orlab und Huba Buba Ultras nicht zu viel Falsches hier mitgeben, aber so ungefähr, glaube ich, ist es.
Meinst du, wir sollten nochmal den Philipp Tyson aus der letzten Folge mal, der ist doch Literaturprofessor, kann der nicht mal mit seinen Doktoranden da mal drüber gehen, ein halbes Jahr, und das mal interpretieren? Ja, das ist wirklich schwierig zu verstehen.
Es ist aber auch so ein bisschen voller Plotholes, deshalb kann man es vielleicht auch nicht ganz so leicht auch wiedergeben. Weil es ist ja so, die Kids kriegen dann gesagt, so, ihr müsst den kosmischen Schleier verstecken. Also als hätten für Dondra sollen sie ihn verstecken, und dann kommen sie auf die Idee, den in einer Höhle zu verstecken. Aber woher wissen sie denn, also wussten sie denn, dass es genau um diese Höhle auch ging? Also in dieser Höhle ist nämlich dann die goldene Stadt, in die sie rein müssen. Aber als sie das gesagt bekommen, sie sollen den Schleier verstecken, da wissen sie ja noch gar, also hätten sie auch sagen können, wir verstecken den im Keller bei uns. Und da hätte ja keiner was davon gehabt, dass sie so zielsicher auf die Höhle zusteuern, ist vielleicht auch ein eingepflanzter Gedanke gewesen. So kann man vielleicht alles erklären.
Genau, das kann es sein. Oder Dondra wusste halt durch jahrelanges Beobachten, dass die gerne in diese Höhle gehen. Irgendwie so war das. Aber du hast schon recht, es lohnt sich fast nicht, noch weiter darüber zu reden. Es ist zu schwierig, aber dadurch auch unglaublich magisch. Du hast es schon angerissen, es nimmt solche Abzweigungen und wird so fordernd, also wirklich auch gegenüber Erwachsenen, dieses Hörspiel, dass man da nicht umhinkommt, da auch, weiß ich nicht, Timothy Leary und sonst was drin zu sehen. Also da brennen die Synapsen durch, das ist wie auf Pilzen geschrieben. Also genau, man würde wirklich gerne wissen, was H.G. Francis da durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht hat da draußen ja jemand, ich weiß nicht, hat er eine Biografie geschrieben, wo er mal eine Seite über dieses Hörspiel verfasst hat. Das wäre wirklich interessant, weil das ist so weit draußen.
Ja, wenn man dann so sieht, bei Millionen Kuh aus dem Stadion, was wir ja bei TKKG jetzt im Feedback hatten, wo so klar ist, da wird das alles irgendwie zusammenmontiert, wie wurden die Urheberrechte geklaut und es ist alles so banal. Und das hier ist so reichhaltig, so far out. Also ich finde es eigentlich schön. Natürlich ergibt es am Ende nicht so eine richtig tragfähige Geschichte. Aber wie du auch sagst, Timothy Leary-Momente, also auch so ein bisschen Horrortrip, also es gibt ja bei, wenn die Gondeln Trauer tragen, wenn das Mädchen mit dem roten Anorak umgedreht wird und dann ist das kein Kindergesicht, sondern irgendwie so eine Art Monster. Und so ist es für mich auch gewesen, als plötzlich gesagt wurde, Dondra ist in Wahrheit ein großer, hässlicher Geier. Also da ist so viel drin für mich. Und auch, vielleicht können wir darauf nochmal dann kommen, die goldene Stadt. Ja. Ne? Also ein bisschen ist es ja auch, also ich sage ja immer gerne Kroatien hier, aber es ist auch ein bisschen Jerusalem. Es ist so eine Stadt, die von zwei Mächten beansprucht wird und die scheinbar nicht teilbar ist. Und die kommt aber so wahnsinnig gut rüber und das liegt auch an der Musik. Felix, du magst es doch. Lass uns doch mal die Musik einspielen.
Hallo?
Warum kommt er wieder nicht? Der Felix möchte die Musik nicht einspielen, weil er meint, ein Rechtsstreit mit Carsten Bohn, den er hatte, reicht aus. Nein, aber es ist wieder, wie heißt das, Bert Bark oder so, dieses Pseudonym, unter dem eben
Brack. Auch Carsten
Brack, unter dem auch Carsten Bohn, aber auch Andreas Beuermann Musik gemacht haben in dieser Zeit. Und da ist ja vieles, klingt ja immer so gleich oder wurde auch 20.000 Mal verwendet. Aber die Musik hier ist irgendwie, vermutlich aus rechtlichen Gründen, die hat man dann extra dafür komponiert. Und die ist so wahnsinnig hymnisch und so bringt so viel rüber, wo man denkt, ach so war das damals gemeint, diese paar Versatzstücke, die da tausendmal kamen. Also mich erinnert so ein bisschen an Prefab Sprout, wenn du die noch kennst. Also
ja.
So. You call it Andromeda Heights, so ganz aufwallender, sakraler Indie-Pop.
Ja, also das ist so eine Art Eldorado im Berg, ne? Also man hat sich da durch die Höhle durchgekämpft und plötzlich geht da so wie so ein Tal auf und da ist diese goldene Stadt, wirklich, wie du sagst, toll inszeniert, auch akustisch. Und da kulminiert jetzt alles und da bleiben wir auch direkt, weil da wird das Hörspiel, man denkt jetzt wirklich schon, Junge, ich bin schon wirklich am Ende meiner geistigen Kapazität, emotional sowieso. Und dann kommt etwas, was ich überhaupt noch nie in einem Hörspiel erlebt habe, was man wirklich auch erklären muss, was so besonders ist. Und zwar, Linus, vielleicht willst du es ein bisschen erzählen. Es geht jetzt darum, warum sind denn überhaupt Huber und Buba da hingelockt worden? Sie sollen, zumindest der Clevere von ihnen, die Stadt aufschließen. Denn Dondra und der andere, von Horst Frank gesprochene Böse, kommt nicht rein. Denn da ist ein Rätsel. Sag uns doch mal was über dieses Rätsel.
Sie sind dann in dieser Stadt und man versteht es nicht so ganz, aber irgendwie hat man das Gefühl, man ist auf dieser Reise irgendwo angelangt und dann kommt gefühlt, aber auch real, glaube ich, über 10 Minuten lang eine Art Rätsel. Also sie müssen irgendwie was aufschließen und da gehört dann eben ein Rätsel dazu. Und es ist so ein bisschen, als würde man jemandem den Zauberwürfel erklären, der blind ist und der auch wirklich noch nie vorher gesehen hat, damit es besonders komplex wird. Und so funktioniert das dann auch, dass es geht irgendwie um Lokomotiven, die auf einem Kurs irgendwo hingefahren werden und wieder zurückgefahren werden müssen. Und es wird wahnsinnig lang erklärt. Können wir nicht einfach mal kurz was davon hören?
Und wie geht es jetzt weiter?
Jetzt wird der blaue und gelbe von der Lok linksrum nach oben gezogen und der gelbe wird abgekoppelt.
Ja, das machst du prima.
Gleich hast du es geschafft.
Ja, ja, und jetzt weiter.
Der blaue Punkt wird nach unten gezogen und nach links auf das Abstellgleis gebracht und abgekoppelt.
Ja, richtig.
Und jetzt muss es so weitergehen. Ja, ja, der rote Punkt, die Lok, kommt durch die Brücke entgegen dem Uhrzeigersinn.
Und es hört und hört nicht auf.
Ja, es ist sprachlich unglaublich kompliziert, aber wir verstehen es, wie Linus es schon angedeutet hat, es wird rangiert. Eine Lok muss zwei Waggons rangieren auf eine bestimmte Art und Weise und dann wieder rausfahren in möglichst wenig Zügen. Und warum haben wir das verstanden, obwohl es so kompliziert erklärt wird? Das ist es ja gerade. Es ist der Platte beigefügt worden als Rätsel. Kannst du das mal kurz in die Kamera halten, Linus? Da können wir es mal beschreiben. Oder hast du es gerade nicht da? Doch, da ist es. Also das bei der Schallplatte, das Inlay, also wo eben die Schallplatte drin ist, ist nicht nur einfach so ein weißes Ding, sondern wir haben hier auf der einen Seite das spannende Rätsel, das in dem Hörspiel sehr aufwendig erklärt wird, was man garantiert nicht grafisch verstehen könnte oder räumlich, ist hier zum Nachspielen für die Hörspielhörenden mitgegeben.
Es ist verrückt.
Ja. Es ist verrückt und das heißt natürlich auch, es wurde in das Hörspiel reinredigiert. Weil es ist so kompliziert, man kennt das ja aus so Jugendserien, so, ja, hier ist ein Rätsel, das müssen wir lösen, kennt man ja von 3 Fragezeichen aus 150 Fällen. Das sind ja Sachen, die man dann verstehen kann, ne, dann irgendwie Wortspiele oder sonst was, man muss in die Bibliothek gehen. Aber hier was optisch-visuelles nachzuerzählen, das gelingt überhaupt nicht. Also da wird vom Visuellen ausgegangen. Das heißt, irgendwer hat gesagt, ja, wir haben jetzt noch so, damit wir ein bisschen was knurbeln können, wenn sie das Hörspiel hören. Und dann möchte ich, dass das jetzt auch in dem Hörspiel auftaucht. Total metamäßig. Haben sie gemacht.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Add-on, dass man gesagt hat, so, ah, was bieten wir Wrigleys an, dass sich das irgendwie so abhebt. Ah, wir machen das so interaktiv, damit das irgendwie, auch, dass man dafür noch ein Blatt braucht, warum auch immer. Ne, bei 3 Fragezeichen, das Geld liegt unter den Bohlen und dann ist da so eine Briefmarke mit Fohlen oder so und ja. Weil der einen Sprachfehler hat, dann kann man sich das dann zusammenreimen. Aber das hier ist auf dem Papier, wenn ich es mir angucke, verstehe ich es schon nicht. Aber mir das einfach nur nacherzählen zu lassen, ist wirklich völliger Irrsinn zu glauben, dass irgendjemand könnte dem folgen. Und dadurch, dass es darum geht, du hast es ja gesagt, in 16 Zügen muss man dieses Rätsel lösen.
Ja. Und die werden alle nacherzählt.
Genau, die werden alle nacherzählt. Dies ist die Aufgabe. Die Lokomotive A, in Klammern Lok, soll mit möglichst wenig Rangierbewegungen den Wagen B nach unten und den Wagen C nach oben bringen. Das ist nicht schwer, aber die Lok A muss am Ende wieder auf ihrem alten Platz stehen. Es sind genau 16 Rangierbewegungen. Aber aufgepasst, nur die Lokomotive kann durch den Tunnel fahren, die Wagen sind zu breit. Sie können nicht durch den Tunnel fahren. Original, ne? Ich sehe es hier vor mir und will schon nicht mitmachen, aber wenn ich es nicht vor mir sehen würde, also das hat wahrscheinlich wer das gelöst hat, der hat ein hochbegabtes Kind gehabt.
Ja, also Stichwort Hörbuch, du magst das ja so gerne, ne? Also wenn jetzt da Verlage draußen zuhören und da jetzt schon anfangen zu zucken, ja, Linus Volkmann wäre bereit, dieses Rätsel auch inklusive der Auflösung in einem 16-stündigen Hörbuch einzulesen. Das wäre eine super Einschlafhilfe auf jeden Fall. Absoluter Irrsinn, aber irgendwie auch schön, ist was ganz Besonderes. Und man darf nicht vergessen, dieses Rätsel, was einen dann so erschlägt, minutenlang, findet ja zu einem Zeitpunkt statt, wo ich schon längst nicht mehr weiß, sind wir überhaupt noch auf irgendeine Art von kroatischer Huba-Buba-Land-Realität oder sind wir schon in einer Traumwelt, sind wir auf Pilzen, sind wir schon nur noch in Gedanken, wer ist überhaupt mein Freund, wer ist mein Feind, ist das jetzt ein Geier, eine Prinzessin oder nur ein Gedanke, man weiß gar nichts mehr, man weiß auch gar nicht, wo man ist in einer Stadt mitten im Berg, das kapiert man ja auch schon nicht mehr, ne? Also hätte ja auch ein Tal sein können wenigstens, aber nein, es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, die goldene Stadt, in der der kosmische Schleier liegt, dabei sollten wir den doch irgendwie erst verstecken und nicht finden. Also es ist so ein bisschen komplex, ja. Dann gibt es ja auch so einen Weg, der ist so ganz schmal. Und da würde man ja denken, da soll dann Kator, also der andere Gegenspieler, der nicht Dondra ist, dass der da durch soll, weil der ist ja ein Zwerg, also wird gesagt. Mhm. Aber das spielt dann auch irgendwie keine Rolle. Denn, du hast es ja schon leider gespoilert, diese Figuren aus ihren Raumschiffen sind ja gar nicht da, sondern manipulieren nur die Gedanken von den Kaugummis, die keine sind.
Es ist einfach herrlich. Kator ist ja auch so ein geiles, haben wir gar nicht erwähnt, ist so ein geiles Add-on bei diesem Hörspiel, ist halt einfach Horst Frank. Ich habe es schon oft gesagt, weil Horst Frank, was ja wirklich eine, man muss es wiederholen, für alle, die nicht dabei waren, das war schon ein Star in Deutschland, ne? Als Schauspieler auch bekannt und die Stimme, ist ja klar, mega. Und dass der in diesem Kaugummi-Hörspiel auch noch mitmacht, mit dieser Stimme übrigens oder mit diesem Stimmeffekt übrigens.
Ich freue mich, dass dir mein Aussehen gefällt, Opa.
Sie kennen mich?
Der Ingenieur hat mir gesagt.
Er ist der Einzige, der so ein bisschen entrückt klingt. Auch Dondra klingt irgendwie anders. Und da hatte ich so die Idee, ob er das dann bei so einer Zigarettenpause, weißt du, so hinten im Raum sitzend so eingesprochen hat beim Rauchen und die dann noch so einen Halt drüber gelegt haben, weil es eh schon so anders klang. Also das ist irgendwie, das sitzt er hier auf der halben Arschbacke ab. Ich glaube nicht, dass er seine Rolle verstanden hat. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, man versteht ihn tatsächlich ein bisschen schlechter. Also er ist ja eine ganz tolle Stimme, aber mit diesem Effekt, ich habe das irgendwie draußen gehört über Kopfhörer und immer wenn der gesprochen hat, musste ich mir so die Kopfhörer so richtig ins Ohr drücken. Also man kann das auf meiner Platte besser verstehen. Wer da auch Schwierigkeiten hat, ich würde die Platte auch verleihen. Ne? Also wir können die gerne rumgeben lassen.
Ja, für eine kleine Gebühr von 15 Euro. ja. Nee, aber das ist sehr ätherisch, was ja schon wieder dann vielleicht, weißt du, die akustischen Stilmittel geben einen verdeckten Hinweis auf die Lösung des Falls, ne? Er ist gar nicht da. Man, ja. Wie ist es schon so angedeutet, ne? Er ist immer so hier, ne? Laut, leise. Toll. Und dann gibt es ja auch, finde ich auch total überraschend und auch ganz rätselhaft gemacht, es gibt auch einen Erzähler tatsächlich, Harald Pages. Wir hören ihn mal kurz.
Während Hubba noch völlig ahnungslos war, glaubte Bubba schon einen Teil der Wahrheit zu erkennen.
Und der kommt zum ersten Mal bei Minute 8:30 oder so. Also überhaupt nicht so am Anfang, ja, wir sind hier da und da. Nee, das fängt direkt szenischer Einstieg mit den Kaugummis. Irgendwann kommt noch ein Erzähler. Dann kommt er noch zweimal, dann ist er eine halbe Stunde still. Könnte man mit zwei Federstrichen so rausredigieren. Hat überhaupt keine Funktion. Aber er überrascht einen dann auch immer wieder, wenn er kommt. Da denkt man auch so, ist das auch so eine Metaebene, die ich nicht verstehe jetzt.
Ja, also ich könnte mir auch da vielleicht vorstellen, man hat das Hörspiel ohne Sprecher eingespielt und war dann an ein paar Stellen dann beim Wiederhören verwirrt und hat gesagt, so ich glaube, da müsste doch nochmal jemand was sagen an der Stelle, damit wir was kürzen können oder damit es verständlich wird. Oder aber ist es vielleicht, wie du implizierst, einfach nur zusammengewürfelt in diesem Las Vegas der Hörspielwelt. Wir machen uns alles, wie wir wollen. Der Ende der 70er. Können wir kurz noch mal das Ende für mich beschreiben, Felix? Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen.
Mit den Sprechern sind wir eh durch, weil es gibt ja keine weiteren eigentlich.
Ja, das stimmt. Finde das Ende auch noch mal bezeichnend. Also wir haben ja gesagt, es ist etwas verwirrend. Dann kommt diese ganz lange Rätselpassage und dann kommt die Auflösung, die man nicht so gut versteht und die sehr metaphysisch ist. Und in der hinten raus ist es schon ein bisschen gruselig. Da wird dann Dondra, der wunderschöne Geier, wird gefangen genommen und wird dann irgendwie verschleppt von dem anderen und darf sich vielleicht aber sein Recht auf irgendwie die Hälfte von dem Schleier irgendwann erkämpfen, wenn er seine Strafe abgesessen hat. Es ist irgendwie ein bisschen ungut, finde ich, weil man hat ja doch so diffus so eine Beziehung zu Dondra aufgebaut und dann plötzlich wird die sehr harsch abgestraft und auch eben, weil sie in diesem Zweikampf, der zum Schluss ist, verliert. Kann dann der Sieger mit ihr machen, was er für richtig hält, was auch sehr unangenehm ist. Und also es geht nicht so gut aus. Und dann hat man so das Gefühl, naja, wir müssen aber aus der Sache, ist ja ein Kinderhörspiel, noch fröhlich rausgehen. Und dann werden die beiden Sprecher nochmal aus der Besenkammer geholt und gesagt, so, und jetzt macht's nochmal richtig rund. Und dann schreien die sich eins ab, weil sie jetzt die Belohnung bekommen, die Dondra ihnen eigentlich in Aussicht gestellt hat. Die bekommen sie dann von Kator, dem Gewinner dieses Zweikampfes. Und zwar, dass sie einmal zum Mond und zurückfliegen dürfen. Und irgendwie ist das dann auch nicht mehr, das rettet überhaupt nicht mehr dieses etwas ungute Ende. Aber um das zu kaschieren, wird halt so total gebrüllt.
Dann werde ich das Versprechen Dondras erfüllen.
Du willst mit uns zum Mond fliegen?
Und zurück?
Als Belohnung? Und wann machen wir das?
Ich bin jetzt schon mit meinem Raumschiff zu euch unterwegs, liebe Freunde.
Wir fliegen zum Mond! Kator fliegt mit uns! In einem richtigen Raumschiff!
Ende gut, alles gut, Felix, würde ich sagen, wenn ich das so höre.
Meines Erachtens, es ist ja Survival of the Fittest, also unsere Kaugummis wohnen diesem Endkampf bei, den sie zugelassen haben, indem sie die Goldene Stadt aufgesperrt haben durch das Lösen des Rätsels. Dann gibt es diesen Endkampf, der eine gewinnt. Und was hier, glaube ich, dann auch relativ eindeutig gesagt wird, ist, dass Dondra versklavt wird, meines Erachtens. Also ne, sie dient jetzt meinem Volk, sie hat aber die Möglichkeit, sich durch gutes Verhalten da quasi, also so Art Arbeitslager oder sowas. Es ist wirklich total unangenehm und dadurch, dass es auch nicht so konkret ausgesprochen wird, wird es eigentlich nur noch schlimmer. Aber wie du sagst, man kann ja alles weglachen. Ne? Hey, zum Mond, cool.
Ja, auch ganz schön opportunistisch von Huba und Bubba. Wenn jetzt der Geier gewonnen hätte, dann hätten sie dann mit dem gemeinsame Sache gemacht. Also sie haben sich ja selber nicht auf eine Seite schlagen können. Vermutlich auch schwierig, weil sie nicht genau wissen, wer gerade in ihrem Gehirn rumfuhrwerkt.
Ja, vielleicht ist ja das Huba-Buba-Land doch nicht Kroatien, sondern die Schweiz hier. Ne? Die beiden halten sich vor dem zurück beim internationalen Konflikt zwischen diesen beiden Weltraumwesen. Ne? Ach du, also ich weiß nicht, ja, das ist vielleicht alles nicht Genfer Konvention, aber hey, wenn du gewonnen hast, alles klar, mach was du willst mit der.
Genau, dann kannst du ja deinen Gewinn hier bei uns anlegen, zu guten Konditionen.
Ach ja, aber man darf ja nicht vergessen, wenn man nochmal 50 Schritte zurück macht, das ist ja tatsächlich ein Werbehörspiel. Und da ist natürlich die Frage super interessant, nachdem ich mich da jetzt durchgebadet habe. Also wenn ich danach nicht in Therapie muss, jetzt wegen dem, was ich da gehört habe, so habe ich jetzt Bock auf Kaugummi. Kann ein Hörspiel überhaupt Bock machen auf Kaugummi? Ich weiß nicht.
Also ich finde eigentlich diese Werbefiguren, du hast ja gesagt, dass es die auch eben in Mickey Mouse und so gab. Ich fand die immer sehr appetitlich, so knallige Farben, die sehen eben so rund und so knautschig aus. Also ich finde, wenn man dieses Cover, ich habe es ja tatsächlich als Vinyl in der Hand hat, das irgendwie nimmt einen schon für die Marke ein. Aber du hättest dann auch einfach, was weiß ich, ein paar Blätter dann dazwischen legen können. Also die Platte spielt überhaupt nicht mehr auf die Marke Kaugummi oder Huba Buba ein. Also auf das Produkt Kaugummi. Und aber das, wenn man es so sieht, also das Optische funktioniert für mich.
Ja.
Geht's der anderen auch so?
Ja, ich habe hier was gefunden im Internet, wo das bewertet worden ist, dieses Hörspiel. Und da schrieb Toro, schon vor langer Zeit, sehr schönes Teil, war damals nach dem Hören großer Huba-Buba-Fan, ist für eine Werbeplatte wirklich herausragend gewesen, habe danach viel Kaugummis gekaut. Heute eigentlich gar nicht mehr. Wird wohl Zeit für eine Neuauflage auf CD. Finde ich ganz gut, also da hat das gut verfangen. Aber es ist auch so, du hast ja vorhin schon erwähnt, so ja, wir haben ja schon gehabt, hier Barbie und sonst was, ne? Masters of the Universe, ne?
Playmobil
hatten wir ja auch schon, genau, Spielsachen, die irgendwie jetzt eine Hörspielmarke werden. Das war ja nichts Neues und ist es auch heute nicht. Aber hier, das ist schon eine ganz eigene Qualität, habe ich noch gedacht, weil hier hast du ja wirklich ein Produkt, was eben, naja, also Nahrungsmittel letztlich, eine Süßigkeit, wo du all diese Eigenschaften, die du ja schon hast bei diesen ganzen anderen Sachen, dann noch so rein interpretieren musst. Ne? Also der Stretch ist so weit von einem Kaugummi, den du kaust, zu einer Figur, die irgendwas erlebt. Ne? Bei Barbie, ich spiele selber die Geschichten und jetzt höre ich mir Geschichten an, wo Barbie da irgendwie, selbst bei Playmobil ging das noch, wo das ein bisschen weiter gefasst war. Ne? Aber hier quasi, die Welt wird komplett aufgebaut, auf links gezogen und dann soll ich jetzt Kaugummi kauen. Das ist schon irre eigentlich.
Ja klar, aber eine Spielfigur, also Playmobil und Barbie, die haben ja eine Story. Und die gilt es dann eben, dann 3D zu machen mit einem Hörspiel. Und du hast natürlich zu einem Kaugummi keine Story, du brauchst ja keine. Also es ist ja schon eigentlich nur ein Selbstzweck. Also das Einzige, was daran fehlt, ist, dass eben mal erwähnt wird, dass es sich um Kaugummis hier handelt oder Kaugummi-ähnliche Kinder. Also es würde jetzt nicht so, also mir fehlt natürlich nicht diese Ebene, weil es die ja gar nicht in dem Produkt selber gibt. Nur, wo ist der Rest geblieben?
Bizarre Werbehörspiele. Tatsächlich, wenn man ein bisschen googelt, findet man noch so ein, zwei richtig geile Sachen. Und ich finde, wenn wir jetzt mal drüber reden, kann man das ruhig mal einspielen. Ich kannte es nicht. Es gibt beispielsweise auf YouTube alle Folgen eines Breckis-Hörspiels. Ja, Breckis, das ist so Trockenfutter für Katzen, falls du es nicht kennst. Relativ etablierte Marke. Und da gab es damals so, wie heißen das nochmal, so Flex-Discs. Also diese 7-Inch-Dinger, diese Lappen da. Du weißt schon, die man so biegen kann und dann irgendwie abspielen kann auf dem Plattenspieler.
Ja, die musst du auf eine andere Platte tun und die gab es dann immer mal in Zeitschriften. Mir ist letztens, ich habe eine Flohmarktplatte aufgemacht und da ist mir eine Flexi-Disc von Mickey Mouse entgegengefallen.
Ach, cool.
Ach ja, Neues aus dem Dschungel oder so heißt die und ist bestimmt total viel wert. Allerdings etwas verknickt und dadurch, dass die ja so ganz dünn sind, ist es vielleicht nicht mehr so der Genuss zum Hören. Aber wer daran Interesse hat, kann er sich auch gerne bei mir leihen, genau wie die Dondra-Platte. Ist ja auch so ein bisschen Kommunismus hier, unser Laden.
Was nicht Kommunismus ist, ist einer Großpackung dann irgendwie eine Platte beizulegen, wo ein Hörspiel über Breckis drauf ist, wo Kommissar Glockner quasi dann auch den Ermittler spielt. Und weil diese Platten so klein waren und so schlecht, ist der Fall tatsächlich 3 Minuten lang. Hören wir mal kurz rein.
Die Breckis-Fahndung läuft. Katzenkommissar Kralles kriminalistischer Instinkt führt ihn direkt in die blaue Maus. Eine üble Katerspelunke am Hafenrand.
Katzenpolizei, Pfoten hoch! Aha, alte Bekannte, die kriminelle Kater GmbH.
Aber Herr Kommissar, was wollen wir denn? Wir sind so unschuldig wie Gänseblümchen. Worum geht's überhaupt?
Um 400 Paletten Breckis aus dem Breckis Lagerhaus.
Also das fand ich total faszinierend, weil ja auch die Vorstellung, okay, wer ist jetzt derjenige im Haushalt, der jetzt das Katzenfutter kauft, ne? Also der dadurch beeindruckt werden muss. Du weißt ja, so früher so Waschmittelwerbung hat sich ja immer an Frauen gerichtet. Ist ja zum Glück heute ein bisschen anders, weil heute eben auch Männer Waschmittel kaufen. Früher war ganz klar, ich muss die Frau erreichen. Hier die Frage, dass das lustige Katzenhörspiel, wo die Breckis gestohlen werden und man es in der Hafenspelung gespielt. Ich weiß ja nicht, der 10-Jährige, kauft der jetzt das Katzenfutter oder sagt der dann seiner Mama, kauf du doch mal Breckis? Oder ich kapier's gar nicht, was das soll.
Ja, es liegt vielleicht auch daran, dass es sich nicht so durchgesetzt hat. Also wir wurden jetzt tatsächlich im Vorfeld zufälligerweise von dieser Folge, haben Leute auf das Breckis-Hörspiel verwiesen, aber so richtig am Markt durchgesetzt wie Wetten, das hat es sich auch nicht. Und vermutlich wegen diesen Schwächen im Konzept, die du gerade auch ausgepreist hast. Ich habe auch noch ein Hörspiel gefunden von einem Produkt. Können wir das auch noch mal hören?
Ja, sicherlich.
Ah, vielen Dank. Das edle Tropfen-Hörspiel.
Ach, Sie werden nie erraten, nach welcher Rezeptur.
Na, das wollen wir doch mal sehen. Gehen Sie her.
Köstlich. Ja, feine Obstbrände, zarte Schokolade, knackige Nüsse. Edle Tropfen in Nuss von Trumpf. Einfach unwiderstehlich.
Das sag ich. Ja, du wirst dich wundern, die Stimmen hast du bestimmt erkannt. Sky Dumont und Hans-Peter Korff. Hans-Peter Korff ist Onkel Heini aus Neues aus Uhlenbusch zum Beispiel. Und die haben eben Ede Tropfen übersetzt nochmal in die Sherlock-Holmes-Welt und so. Also damit es bloß nicht zu unterkomplex ist in der Minute.
Wahnsinn. Da würde ich gerne mal sehen, ob da die Kurve wirklich hochging, weißt du, von den Absatzzahlen. Bin ich mir nicht so sicher.
Ja, obwohl, wenn du jetzt das so gut gesagt hast, dass Breckis sich an die falsche Zielgruppe wendet, so edle Tropfen in Nuss, ne? Und dann sind da so diese Männerstimmen, diese beliebten Sonoren, die sich so zurücklehnen. Es wird von Sherlock Holmes geredet. Und da kann man sich ja schon mal so eine Weinbrandpraline vorstellen oder so eine Schnapspraline. Also da finde ich es noch so, es harmoniert noch so ein bisschen mit dem Produktimage eher.
Ja.
Hans-Peter Korff ist 81 Jahre alt geworden, habe ich jetzt gesehen. Ich war mal mit ihm auf Facebook befreundet und habe ihn für Intro, wo wir früher gearbeitet haben, auch mal für Platten vor Gericht angefragt. Hans-Peter Korff, ne, Onkel Heini hat mit mir kommuniziert, habe ich jetzt erst wieder gesehen.
Aber hatte keinen Bock.
Und jetzt hat er mich dann entfreundet am Rot in Hell, Onkel Heini.
Ach, wie schön. Am Ende, bevor dein Quiz kommt, noch eine Frage, weil die ist, glaube ich, zentral hier. Wenn man mal den ganzen Bogen jetzt gespannt hat, da alles reingestopft hat, was wir jetzt an Gedanken dazu hatten und einigermaßen klarkommt darauf, wirklich die Frage, ja, hier hätte man sich eine Fortsetzung vorstellen können. Der Name suggeriert auch, dass da was möglich gewesen wäre. Es ist ja auch recht ausdefiniert, es ist auch sehr engagiert gemacht. Jetzt erzählerisch, ne, kann man drüber streiten, aber es ist ja wirklich jetzt amtlich ausproduziert und so weiter mit sehr großen Stimmen.
Ja.
Das ist doch hundertprozentig so ein Fall, wo die dann die Platte dann dahin geschickt haben und dann haben die gesagt, so ja gut, machen wir, aber jetzt hören wir auch mal rein. Und dann irgendwer gesagt hat so, weißt du, so, oh, der Chef ruft an, geh mal besser ran und dann so, ey, ich habe mir diese scheiß Platte angehört. What the fuck? So, was ist das denn? Weil das ist schon, also, man, ja, wenn man so überschwellig die ganze Zeit nervt mit dem Produkt und es anpreist und es eben wie Werbung aussehen lässt, ist schwierig. Aber hier muss man ja sagen, also aufs Kaugummi kauen kommt man jetzt nicht so leicht beim Hören dieses Hörspiels.
Nee, die haben wahrscheinlich so für diesen Piloten, das war das ja, einfach sogenannte Marketing-Dollars gehabt. Da wurde dann halt mal eine Agentur angesetzt und gesagt, ah, wir wollen jetzt in Deutschland irgendwie den Markt nochmal erweitern, zusätzlich zu unseren Comics und lass uns das mal probieren. Und dann haben die dann gehört, so wie wenig das mit ihrem Produkt zu tun hat. Dann werden sie festgestellt haben auch, dass es vielleicht leichter ist, so einen Comic sich zeichnen zu lassen und den in der Mickey Mouse oder in diesen Taschenbüchern da nochmal zu veröffentlichen, als ein Hörspiel zu produzieren. Du hast Horst Frank, du hast gesagt, der größte Star der Nachkriegszeit als Sprecher mitunter. Und das war ja jetzt auch nicht billig. Also du hast dann einen sehr großen Etat, brauchst du wahrscheinlich, um sowas zu verwirklichen. Und dann musst du es ja auch noch irgendwie vertreiben. Du hast ja gesagt, es gab nicht so diesen natürlichen Weg, dass es so im Handel war. Also entweder musst du es verschenken, verlosen oder du musst es halt selber wieder bewerben, damit es verkauft wird, obwohl es ja Werbung ist. Und du willst ja Werbung eigentlich nicht kaufen, sondern die musst du ja irgendwie verteilen. Also ich glaube, es war wirklich an vielen Stellen hat es gekrankt und es war einfach auch zu teuer für den wenigen Ertrag, den es auf das Produkt eingezahlt hat.
Word up.
Oh, vielen Dank, Felix. Das bedeutet mir sehr viel. Aber falls es noch irgendwie im Giftschrank eine zweite Folge gibt, HG Francis hat sicherlich schon vorgelegt gehabt. Ich würde es verwirklichen wollen. Also
ja, auf jeden Fall. Meldet euch bei uns. Wir bringen es raus. Wir machen extra ein Label dafür. So, Linus, willst du mal dein Quiz haben?
Mein Quiz? Was soll denn das sein?
Ein Quiz. Am Ende jeder Folge stellt derjenige, der sich die Folge ausgesucht hat, dem anderen eine Quizfrage. Und ich dachte, weil das hier so nervenaufreibend ist, alles frage ich mal so ganz normale Sachen, wo man ein bisschen drauf klarkommt. Ne?
Ja.
Ich glaube, es ist auch nicht so schwer. Ich glaube, ich habe es wieder zu leicht gemacht. Vielleicht weißt du es auch sogar, aber ich glaube nicht. Und zwar würde mich interessieren, Linus, passend zu unserer bubblegummigen Huba-Buba-Folge. Was war einer der Huba-Buba-Hauptslogans für den amerikanischen Markt? War es A, Big Bubbles, No Troubles? Oder B, Fun Gum USA? Oder C, Yummy Gummy? Oder D, Sticky Free for You and Me?
Das sind wirklich tolle Slogans. Würde ich eigentlich alle gerne nehmen. Sticky Free for You and Me klingt wirklich fantastisch, aber natürlich auch Fun Gun for USA. Also sehr fantasievoll von dir zusammengetragen. Würdest du es nochmal ganz kurz wiederholen?
Ja, Big Bubbles, No Troubles. Fun Gum USA. Yummy Gummy. Sticky Free for You and Me.
keine Ahnung. Also das ist für mich Marketing. Also drei Sachen hast du dir ausgedacht, aber du kommst ja auch so ein bisschen aus der Werbung. Ne? Du bist ja so ein Typ, der sich oft anpreist und man merkt es auch hier. Ich würde sagen, mir gefällt am besten Fun Gum USA. Da würde ich mir auch auf meine Stoßstange schreiben.
USA, USA. Ah, Linus, zum ersten Mal seit langer Zeit, glaube ich, falsch tatsächlich. Das habe ich mir ausgedacht, Fun Gum USA. Der richtige Slogan, den finde ich aber auch beeindruckend, ist tatsächlich Big Bubbles, No Troubles. Bei meiner Recherche habe ich nämlich festgestellt, es geht einerseits immer auch im deutschen Bewerben dieses Kaugummis darum, dass der riesige Blasen macht. Mhm. Ja. Zum Beispiel die größte Kaugummiblase im Guinness-Buch der Rekorde ist auch mit einem Hubba-Bubba gemacht worden. Und gleichzeitig dieses No Troubles deutet an, dass es nicht kleben soll angeblich. Kann ich mich aber nicht daran erinnern, dass das jetzt irgendwie gar kein Problem gewesen wäre. Aber das sind tatsächlich die beiden Marketing-Kernpunkte damals gewesen. Riesige Blasen, aber keine Sorge, es klebt nicht überall. Big Bubbles, No Troubles. Gar nicht schlecht.
Ja, natürlich. Auf Deutsch war ja der Slogan eben Riesenblasen klebefrei. Also das kann, da kannst du mich jederzeit nachts wecken und dann sage ich so, was machst du in meinem Schlafzimmer? Und natürlich könnte ich aber auch diesen Slogan dann noch repetieren, wenn du das wirklich wolltest. Riesenblasen klebefrei.
Ja, wenn du ihn so gut kanntest, hättest du ihn nur ins Englische übertragen müssen und hättest die Lösung gehabt, eigentlich.
Ja, aber ich fand Fun Gum USA einfach zu schön, Felix. Es geht mir nicht immer nur ums Gewinnen. Weißt du, die Reise ist auch das, was mich bei diesem Podcast so reizt.
So, und wer jetzt ein paar Folgen Ausnahme der Rose gehört hat, weiß, das war die größte Lüge, die Linus von mir jeweils abgesondert hat. Es geht nicht immer nur ums Gewinnen, oh Gott. Der ganze Podcast, die ganze DNA ist nur darum gestrickt, dass du gewinnen kannst hier. Da läuft eigentlich alles darauf hinaus, wochenlang.
Felix, also du tust mir ein bisschen Unrecht, aber ich verstehe, was du meinst.
Es war eine, finde ich, wunderschöne Folge, mal wieder, mit einem ganz besonderen Thema. Wie gesagt, ich kannte das selber nicht und bin wirklich froh, dass ich es ausgewählt habe. Nicht, weil das jetzt so eine geniale Idee war, sondern weil das wirklich absoluter Mindfuck war. Beim ersten Mal hören, beim zweiten Mal übrigens immer noch, denn ich habe es wieder nicht verstanden. Wir sagen Tschüss, oder?
Ja, wir sagen Tschüss. Oder willst du noch wissen, was nächstes Mal durchgenommen wird? Ich kann dich auch mal vorbereiten.
Ich versuch's. Hast du denn einen Tipp auf Lager oder sagst du einfach, was es wird? Ist es schon EM-Zeit jetzt mit deinem blöden Fußballding?
Ja, genau. Zum 100. Mal erwähne ich Millionen Kuh im Stadion, wo alle auch sagen, so meine Güte. Nee, ich sage, es geht so ein bisschen um Love Interest. Boy meets Girl. Boy eats Girl.
Endlich, die Erotik-Hörspiel-Ecke wird geöffnet. Ich freue mich schon. Ich sage danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns in 2 Wochen. Ciao.
Fun Gums USA.
Ausnahme der Rose. Boom.